Deutschlandfunk. Der Tag.
Имею в виду санкционную лихорадку Запада. Его неприкрытые агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле.
Ich übersetze das mal: Der Westen unterliegt einem Sanktionsfieber und versucht, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen. Das sagt, Sie haben es gehört, Wladimir Putin. Er teilt aus gegen den Westen. Und wo tut er das? Beim östlichen Wirtschaftsforum in Vladivostok. Anwesend waren da unter anderem auch so tolle Verbündete wie der Führer der Militärjunta Myanmars, die sich ja im Februar 21, also ein Jahr vorher, mit schauderhafter Brutalität zurück an die Macht geputscht hat und seitdem einen Krieg gegen die eigenen Leute führt. Was sagt Putin noch? Unter anderem seien die Sanktionen gegen Russland eine Bedrohung für die ganze Welt. Der Westen, der betrüge die afrikanischen Länder, denn das ukrainische Getreide sei nicht in Entwicklungsländer, sondern in EU-Länder geschickt worden. Russland habe übrigens nichts verloren und werde auch nichts verlieren. Und so weiter und so fort. Putin führt seinen Kampf um die Deutungshoheit. Während im Bundestag heute über die Folgen von Putins Angriffskrieg in der Ukraine diskutiert worden ist, hitzig diskutiert worden ist bei der Generalabrechnung, wo es ja eigentlich um den Bundeskanzler gehen soll, doch im Fokus stand nicht Scholz, sondern ein anderer Minister.
Denn Sie können die hochkomplexen Fragen der Energiepolitik und der Versorgungssicherheit unseres Landes in einer solchen existenziellen Krise doch nicht allen Ernstes einem Bundeswirtschaftsminister überlassen, der zwar, wie wir immer wieder sehen, gefällig formulieren kann, dem wir immer wieder beim Denken zuschauen dürfen, der aber umgeben ist ganz offensichtlich in seiner Partei und in seinem Apparat von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen.
Es geht natürlich um Robert Habeck, ganz schön viel Häme. Gestern noch der Liebling, heute machen ihn einige Medien schon zum Pannenminister nach einer verunglückten Gasumlage und einem verunglückten Interview. Ist Habecks Höhenflug schon wieder vorbei? Das ist gleich Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 7. September 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition, solange wir die Zeit dafür noch haben.
Sie reden einfach am Thema und an den Problemen dieses Landes vorbei. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn andere die Probleme lösen, die Sie noch nicht mal erkannt haben, dann reden Sie auch noch drumherum.
Und draußen sagen die Leute, sind diese Deutschen eigentlich verrückt geworden, in einer solchen Situation 3 Kernkraftwerke stillzulegen, die in der Lage wären, 10 Millionen Haushalte sicher mit Strom zu versorgen.
Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie.
Ja, zumindest im Bundestag ist die Zeitenwende angekommen. Kein Vergleich zu den Generaldebatten der Merkel-Jahre. Heute ging's, wie letztes Mal auch schon, richtig zur Sache. Vor allem im Duell zwischen Oppositionsführer Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz. Also Attacke und Gegenattacke. Ein bisschen Populismus oder sagen wir ein paar argumentative Ungenauigkeiten waren auf beiden Seiten dabei. Aber um es mal positiv zu sehen, Friedrich Merz tut Olaf Scholz gut, zumindest was die Begeisterungsfähigkeit der eigenen Leute angeht. Und nach der quälenden GroKo-Zeit gibt es wieder zwei konkurrierende Richtungen, die im Bundestag auf Augenhöhe verhandelt werden. Hier die Union, die sagt mehr und offensivere Waffenlieferung an die Ukraine. Und die ganz klar fordert, die Laufzeiten der AKWs müssen verlängert werden, bis die Krise vorbei ist. Dort der Kanzler, der sich bissig verteidigt. Tja, was klar ist nach der Debatte, das Thema Atomkraftwerke ist definitiv medial zumindest noch nicht abgeräumt mit der Entscheidung von Robert Habeck am Montag, die AKWs bis März auf Reserve zu halten. Und apropos Habeck, der Vizekanzler stand bei dieser Generaldebatte stärker im Feuer als der Kanzler selbst. Da ist die verpatzte Gasumlage, dann die Entscheidung eben gegen eine AKW-Laufzeitverlängerung bzw. gegen den Streckbetrieb. Ich spiele nochmal Friedrich Merz ein.
Mit Verlaub, wie hilflos, Herr Habeck, Sie in diesen Fragen sind, das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was Sie da gestern Abend von sich gegeben haben. Man kann es nur hoffen.
Tja, da feixt die Union. Und ich habe gestern zwar nicht geschlafen, aber verpasst habe ich es trotzdem, den Auftritt von Robert Habeck. Also habe ich einfach schnell mal Twitter aufgemacht. Und dann war es auch schon ziemlich schnell klar, um was es geht. Dieser Auszug von Robert Habeck bei Sandra Maischberger gestern Abend, der trendet. Knapp 2 Minuten, aber so viel Zeit haben wir heute.
Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken, aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz
verschleppt. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
Ja. Aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich nochmal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen.
Und dieses Gefühl, das hatten ziemlich viele Menschen. Ein etwas wirrer Auftritt und die Reaktion, die sind vernichtend bis hin zum Deutschen Bundestag. Ist das möglicherweise der Anfang vom Ende des Phänomens Robert Habeck? Ich habe nachgefragt bei einer Journalistin, die ihn schon richtig lange kennt.
Ich denke, so seit 15 Jahren nehme ich ihn aktiv wahr in der Politik.
Das sagt Susanne Gaschke. Sie ist Schleswig-Holsteinerin, war lange bei der Zeit, hat dann einen kurzen Ausflug in die Politik gemacht als Oberbürgermeisterin von Kiel, damals für die SPD, ist sie mittlerweile ausgetreten aus der Partei. Und jetzt schreibt sie für die Welt. Und vor einem Jahr hat sie eine Biografie über Robert Habeck geschrieben. Ich habe sie gefragt, hat sie zumindest verstanden, was Habeck da gesagt hat bei Sandra Maischberger?
Naja, in der konkreten Situation, wenn man sich nur den Schnipsel ansieht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, ihn zu verstehen. Und deswegen fragt ja Frau Maischberger auch 3-mal nach. Aber sobald man das in den Kontext sozusagen seines ganzen langen Gesprächs mit ihr stellt, kann man schon verstehen, was er sagen will. Er vermeidet an der Stelle zu sagen, natürlich werden Firmen pleite gehen. Das möchte er nicht sagen, weil, glaube ich, die Bundesregierung insgesamt, das stellt man ja bei allen anderen Mitgliedern dieses Kabinetts und besonders beim Kanzler auch fest, sozusagen eine wahnsinnige Angst da ist, also jetzt noch Panikmache von Regierungsseite zu betreiben. Ja. Nicht? Also was Habeck sagen will, er weiß, dass Firmen pleite gehen werden und er möchte es nicht sagen. Und dann verhakt er sich sozusagen in der juristischen Definition, was ist denn nun Insolvenz? Werden Sie Insolvenz anmelden müssen? Und er stellt dann praktisch dagegen ein Beispiel, also der Bäckermeister, der merkt, er kann nicht mehr, also er kann seine Kosten nicht mehr decken. Er kriegt sozusagen bei dem überhöhten Brötchenpreis bleiben ihm die Kunden weg. Er stellt sein Geschäft für 2-3 Monate ein, muss aber, lebt vielleicht von Ersparnissen oder so und wartet, ob die Zeiten nochmal wieder besser werden. Also das war, glaube ich, der Fall, den Habeck da so vor seinem inneren Auge konstruiert hat. Damit wäre der Bäcker nicht sofort insolvent, aber wenn das natürlich länger läuft, ist er pleite und natürlich ging es um Geschäftspleiten und das weiß Robert Habeck natürlich auch, dass das in so einer Situation passieren kann. Aber er hat dann ja sehr umfangreich ausgeführt, dass das Wirtschaftsministerium, dass die Bundesregierung an einem Plan sitzt, wie genau diese Art von kleineren mittelständischen Unternehmen über diese Zeit hinweg gerettet werden kann. Ja. Sei es mit etwas Ähnlichem wie Corona-Hilfen oder irgendeinem anderen Konstrukt. Das ist offensichtlich noch nicht völlig ausgegoren, das ist noch nicht zu Ende überlegt. Das ist sehr deutlich geworden, aber ich finde, das kann er ehrlicherweise in dieser Situation ja auch ruhig sagen. Also das hätte er vielleicht deutlicher sagen können. Wir haben das noch nicht zu Ende ausbuchstabiert, aber auch der Bäckermeister in dieser Situation muss eine Hilfe kriegen, sonst ist er pleite.
Okay, also Sie würden sich da durchaus einreihen. Es gibt ja unter den vielen, vielen kritischen, teilweise auch gehässigen, hämischen, wie das eben immer so ist bei Twitter, Bemerkungen auch einige Ökonomen, die tatsächlich sagen, es war gar nicht so verkehrt, was Habeck da gesagt hat, weil man eben den Staat und staatliche Hilfen und Ersparnisse und all das ja eben auch noch mitdenken könne. Er ist eben rumgeeiert. Das war im Prinzip.
Ja, natürlich, er ist rumgeeiert und ich glaube tatsächlich wirklich das, was die alle im Moment nicht wollen, ist jetzt, es ist alles schlimm genug. Die Stimmung ist fürchterlich. Die Umfragen zeigen, dass 60-70% der Bevölkerung der Regierung keine Problemlösungen mehr zutrauen. Das Vertrauen in den Staat insgesamt schwindet dramatisch in dieser Krisenzeit. Wenn jetzt auch noch die Bundesregierung sich hinstellt und sagt, ja, das wird ein schrecklicher Winter, wir haben nichts im Griff und es wird Pleiten geben, was meinen Sie, was dann los ist? Mhm. Das heißt, die vermeiden das natürlich alle, obwohl sie wissen, dass die Lage ernst ist und obwohl sie natürlich gucken müssen, ob ihre Maßnahmen wirklich zielgenau sind und funktionieren. Dass insgesamt jetzt im Moment noch eine Riesenverunsicherung herrscht, was ist jetzt mit dieser Gasumlage, wen trifft die, hilft die Mehrwertsteuersenkung dabei wirklich, das ist ja auch eine ganz weit verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung und ich glaube, die stimmt auch. Also das Gefühl, selbst die Regierungsmitglieder sind sich nicht ganz sicher, was sie da so alles im Moment gerade an Hilfen beschließen und ob die alle wirken und passen, das ist ja sicher richtig. Ja. Aber ich finde es etwas unfair, nachdem Habeck dort also in einem längeren Interview eine halbe Stunde lang, also sozusagen die Ratio im Ukraine-Krieg erklärt, versucht die Energieumstellung zu erklären und versucht zu erklären, was die Regierung sozusagen zur Stützung von Unternehmen zu tun versucht, mit allen offenen Fragen, die da noch bestehen. Also jetzt zu sagen, da hat er keine Ahnung, da ist er was weiß ich, eine Gefahr für Deutschland. Also zum Teil wird das ja so hochgejatzt und so intoniert. Das finde ich nicht fair. Also Habeck gehört zu denen, die immer noch am meisten versuchen, Politik zu erklären, so dass man sie verstehen kann und so weit, wie er es selber in dem Moment eben kann. Also es ist ja auch etwas heuchlerisch, also zu erwarten von einem Minister mit einem Riesenportfolio, dass er nun in jedem Detail sozusagen bis in die dritte Lage Bescheid wissen können soll. Das ist das, also dann verliert er den Überblick. Also wenn er das Detail so genau kennen würde, hätte er sicherlich keinen Überblick mehr.
Das Interessante ist ja, dass Habeck schon in den letzten Monaten, genauso wie wir es gesagt haben, da war die Lage schon ernst, eben als das Gegenteil aufgetreten ist, als das, wofür er jetzt durch den Kakao gezogen wird. Nämlich, da wurde er von allen als der begnadete Kommunikator dargestellt, gerade auch im Kontrast zu Olaf Scholz. Der Spiegel hat, ich glaube, 1,5 Wochen ist es her oder 2 Wochen knapp, ja, dass der Spiegel Habeck eine ganze Titelstory für seine tolle Kommunikation gewidmet hat. Und was ist denn jetzt richtig? Ist Robert Habeck derjenige, der Politik, auch wenn es schwierig wird, erklären kann? Oder ist er doch eher der, der sich dann eben, weil man, um jetzt nochmal Merz zu zitieren, ihm beim Denken zuhört, der sich dann beim Denken auch manchmal um Kopf und Kragen redet?
Ich glaube, beides stimmt. Das ist natürlich nie eine befriedigende Antwort. Aber einerseits tatsächlich, also er erklärt die Dinge, wo er trittsicher ist, finde ich ziemlich gut und besser als andere Minister in diesem Kabinett und ganz bestimmt besser als der Bundeskanzler, der immer nur sagt, was wir tun, ist richtig, denn sonst würden wir es ja nicht tun. Nicht? Also Scholz macht ständig Zirkelschlüsse, Habeck versucht schon wirklich zu erklären, was er tut. Manchmal ist er sich selbst unsicher, dann stimmt das, dann kann man ihm dabei zusehen, wie er beim Reden die Gedanken verfertigt, aber ist das unredlich? Also mir ist doch ein Politiker lieber, der also sozusagen auch eine gedankliche Unsicherheit zugibt oder zeigt. Das zeigt ja, dass er auch noch beratungsfähig ist, also dass er noch in der Lage ist, zusätzlich auftauchende Argumente, Expertenmeinungen, auch Stimmungen in der Bevölkerung, also all sowas noch aufzunehmen. aufzunehmen und einzuarbeiten in politische Lösungen, die er dann anbietet. Und natürlich stimmt andererseits, dass Robert Habeck sich selbst auch sehr gerne mag und sich sehr gerne beim Reden zuhört und sich auch für schlau hält, manchmal auch für schlauer als seine Zuhörer und dann sich natürlich gelegentlich mal eine schlechte Vorbereitung leistet, einen Lapsus. Ich erinnere da an die Pendlerpauschale, wo er wirklich einfach schlecht vorbereitet war und das war dumm. Wenn das einer von zwei Punkten ist, die man sozusagen am Regierungspaket kritisiert, dann sollte man wissen, was man da kritisiert. Und dann verheddert er sich natürlich manchmal auch in Formulierungen und will dann nicht direkt zugeben, oh, jetzt habe ich eigentlich Unsinn geredet. Aber er gibt es ja zu. Also immer wieder hat Robert Habeck sich also auch für kleinere Fehler und Irrtümer entschuldigt. Und natürlich kann man jetzt auf der anderen Seite sagen, gut, das ist nicht für, kann nicht für ewig die Masche sein. Also man muss schon trittsicher sein, man muss schon gut im Stoff sein als Bundesminister, aber das ist ja doch auch in der Regel. Also ich finde es gerade bei diesem Beispiel, das jetzt für Aufregung sorgt, wieder so unglaublich ungerecht und auch so wahnsinnig gefährlich, wie also immer Zitate aus dem Kontext gerissen werden und aufgrund eines anderthalb Minuten Schnipsels wird er jetzt zum Vollidioten der Nation erklärt, während eine halbe Stunde lang sehr konsistent die komplexen und widersprüchlichen und ja tatsächlich schwer aufzulösenden Aufgaben der Regierung erläutert.
Es gab ja aber allerdings auch Verweise jenseits der Frage nach der Insolvenz in dem Video. Diese Lamoyanz von Habeck, die da auch auffällig ist. Dieses, ich komme ja gerade vor so viel Arbeit gar nicht zum Brötchen holen beispielsweise. So ungefähr war das da. Das ist natürlich auch eine Masche, die gefährlich ist und sich irgendwann abnutzt. Vor allen Dingen, wenn es dann ein immer wiederkehrendes Muster ist.
Das ist klar und in der Gefahr ist er und er wird sicherlich immer mal wieder gucken müssen, ob das noch geht. Auf der anderen Seite ist mir ehrlich gesagt ein Mensch, der vielleicht auch erstaunt und ein bisschen traurig zur Kenntnis nimmt, dass er nie mehr morgens mit Brötchen und Zeitung am Frühstückstisch sitzt, eigentlich lieber als so eine Maschine, die das gar nicht mehr merkt, dass das kein normales Leben mehr ist. Also Robert Habeck, früher Schriftsteller gewesen, ich finde es übrigens sehr ärgerlich, dass er immer so hämisch auf den Kinderbuchautor reduziert wird. Erstens sind Kinderbücher was Wichtiges und Wunderbares, zweitens hat er auch sehr interessante Romane für Erwachsene geschrieben mit seiner Frau. Außerdem hat der Mann, nicht, also da hat er selber sozusagen von seiner Arbeit gelebt, hat ein Leben außerhalb der Politik gehabt, er hat vier erwachsene Kinder, also er kennt das Leben. Jetzt stellt er fest, dass das Leben in der Politik als Bundespolitiker in der Bundesregierung ist was ganz anderes. Also da den Bezug zu behalten und zumindest noch zu merken, das ist jetzt anders, das ist aber nicht das Normale, das finde ich auch tendenziell eher beruhigend. Das Lamoyante, ja, man kann es so nennen, auf der anderen Seite. Also ich finde die Ukraine-Krise in der Kombination mit allem anderen, was dieses Land im Moment so beutelt und was hier schwierig ist, die kann einen ja auch beunruhigen. Die macht einen ja auch ein bisschen verzweifelt, nicht? Dieses Gefühl von Ohnmacht, man kann hier nicht allzu viel tun. Es gibt jede Menge Probleme dann sozusagen innerhalb dieser Gesellschaft. Es gibt jede Menge Beunruhigung und Spaltungstendenzen innerhalb der Bevölkerung. Also jemand, der da so, also mir ist es dann immer lieber, jemand zeigt seine Zweifel, als dass er so auftrumpft. Also wie gesagt, Olaf Scholz scheint ja immer stolz zu sein, wenn er es schafft, also Fragen auch von Journalisten, von Kollegen nicht zu beantworten. Und hat dann immer so dieses mokante kleine Lächeln, aber man fühlt sich ja auch als Publikum veralbert.
Habeck versucht, weil auch als, ja.
Habeck versucht es wenigstens, es gelingt eben mal besser und mal schlechter. Aber ich finde nach wie vor, also ich sehe auch die Gefahr, dass sich das irgendwann aufbraucht, aber eigentlich habe ich nach wie vor eine hohe Anerkennung dafür, diesen kommunikativen Kampf eben nicht verloren zu geben. Wir sind alle in der Gesellschaft im Moment in der Gefahr zu sagen, ach, hat doch gar keinen Sinn, mit dem noch zu reden. Was weiß ich, seine Meinung zu Corona, seine Meinung zu Russland, seine Meinung zu sonst was, lass uns gar nicht mehr reden. Ja. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr für eine Demokratie und ich finde, Habeck kämpft da aufrecht dagegen, so gut er eben kann.
Ist das der Moment, der kommen musste, auf den alle gewartet haben? Icarus, werden die Flügel gestutzt. Ich frage das auch deswegen, weil selbst aus der SPD, eigentlich Koalitionspartner, natürlicher Verbündete der Grüne, ich erinnere nach der, sagen wir jetzt einfach mal, verpatzten Gasumlage an den Vizefraktionschef der SPD, ist er, glaube ich, ne? Dirk Wiese, der twittert, das Prinzip Habeck geht so, Auftritte filmreich, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Eigentlich ein Verbündeter zumindest auf dem Papier von Robert Habeck.
Ja, ein Verbündeter, der aber ja große Schmerzen erleidet, weil Habeck natürlich die ganze Zeit die großen Beliebtheitswerte eingefahren hat, während der eigene Kanzler, den man ja nun mal hat und dem die SPD ja den Verbleib in der Regierung verdankt und überhaupt, also dass wir uns mit der SPD überhaupt noch beschäftigen, also und die nicht im 14%-Ghetto versunken ist, das schreiben ja viele Sozialdemokraten Olaf Scholz zu. Ich würde immer sagen, die fatale Kandidatenwahl bei den anderen Parteien hat dann mindestens so große Rolle gespielt, aber egal. Also die Sozialdemokraten sind ihm dankbar dafür, dass er Kanzler ist und dass sie weiter regieren dürfen. Und da ist natürlich eine große Verletzung, dass da kommt jetzt dieser Grüne, der war vorher überhaupt nur Minister in Schleswig-Holstein, dann nochmal kurz Parteivorsitzender und dem fliegen jetzt die Herzen zu. Und Scholz hat ja also diese fürchterlich schlechten, also grauenhaft schlechten Beliebtheitswerte. Ich glaube, 62% sagen, er sagt, macht seine Arbeit nicht gut. Das ist ja nicht schön, zwei Drittel gegen sich zu haben als Kanzler. Das ist normalerweise ja auch anders. Also normalerweise ist der Kanzler weit vorne in der Beliebtheit. Ja. Und da ist schon auch Eifersucht. Da sind verletzte Gefühle. Und natürlich haut man da jetzt mal drauf. Ich persönlich habe die Gasumlage auch nicht verstanden und halte die auch nicht für zu Ende gedacht in dieser Form. Ich verstehe nicht, warum man nicht in irgendeiner analogen Weise zum Strompreis jetzt offenbar versucht, eine Gaspreisdeckelung zu machen und dann sozusagen die Unternehmen direkt zu retten, wie man das in der Bankenkrise ja auch getan hat. Aber gut, das muss er dann eben noch weiter erklären, aber er versucht ja wenigstens es zu erklären.
Gut, aber am Ende zählt natürlich das Ergebnis. Wir haben die Gasumlage, an der es viel Kritik gibt, auch von Ihnen, auch bei uns im Programm wurde es viel kritisiert. Jetzt kommt der Plan, AKWs als Reserve bereitzustellen. Da hören wir, dass die AKW-Betreiber auch schon gegen Sturm laufen, weil die sagen, das ist gar nicht möglich mit Atomkraftwerken, dass man die auf Reserve stellt und dann einfach hoch und runter fährt, wie es einem beliebt. Das sind natürlich mögliche handwerkliche Fehler, die alle letztendlich auf ihn zurückfallen. Und am Ende?
Ja, ich will das auch nicht, also erstens in der Atomkraftfrage bin ich fachlich nicht tief genug drin, das kann ich nicht beurteilen, wenn die Betreiber das sagen, wird das sicher ein Problem sein.
Ich auch nicht,
sein.
Deswegen habe ich möglich das, gesagt ja, in diesem Fall.
Ja, das Gegenargument ist natürlich, dass die Atomkraft inzwischen nach der Politik der Großen Koalition vorher und von Frau Merkel vorher also ja nur eine immer geringere Rolle spielt in unserem Energiemix. Also insofern sozusagen, da geht es jetzt auch eher nach meiner Wahrnehmung in der Debatte so ein bisschen darum, kann man, da ja man auf keine Kilowattstunde verzichten will in der Krise, damit es möglichst wenig schwer wird für Unternehmen und private Nutzer, ist das auch so eine symbolische Frage. Also nach dem Motto, da müssen auch die Grünen mal ein Opfer bringen, die wollen ums Verrecken die Atomkraft nicht weiterlaufen lassen. Das müssen sie jetzt aber mal tun, weil in der Krise müssen eben alle mal sozusagen etwas opfern, was ihnen lieb ist. Also diesen Aspekt, diesen symbolischen Aspekt bei der Atomfrage gibt es natürlich auch. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das handwerklich so möglich ist. Ich finde, auch da wird doch wieder deutlich, also Politik ist eben eine sehr komplexe, mitunter auch wahnsinnig unbefriedigende Sache, die aus Kompromissen besteht, die dann eben, also wenn ich die 100%-Lösung durchziehen kann, ist die vielleicht am Ende schöner, überzeugender und besser, aber es ist dann möglicherweise auch keine Demokratie mehr, sondern eine Diktatur. Mhm. Wenn ich mich mit 3 Koalitionspartnern einigen muss, werden halt alle Abstriche machen müssen und dann kommt eben eine Mittellösung raus und die ist weniger schön als 100%-Lösung.
Und das sagt eine aus eigener Erfahrung, Frau Gaschke, wenn ich das hier mal wahrscheinlich sagen darf. Letzte Frage, die Sie eigentlich auch schon fast beantwortet haben. Ich würde sie jetzt trotzdem nur noch mal stellen, die ich mir nämlich auch gestellt habe. Kann so ein Politiker wie Robert Habeck, der sich eben ins Offene wagt, der eben als Minister für Medien noch sehr greifbar ist, versucht zumindest auf Fragen zu antworten, kann der in unserer Medienwelt funktionieren, auf lange Sicht?
Also ich glaube, man kann das mit einer man kann so jemanden sicher kaputt machen. Also ich glaube, wenn sozusagen entschlossene Kampagnen gegen ihn gefahren werden, die sagen, wir wollen den nicht, wir halten das selber sogar für gefährlich oder irgendwie unerfreulich, dass jemand so zu kommunizieren versucht, dann kann man das, glaube ich, beenden sozusagen. Aber das wäre dann auch eine Schuld, die Medien auf sich laden, also sozusagen diesen diskursiven Stil nicht zu ertragen. Wir sind ja leider alle ein bisschen drauf getrimmt, den Widerspruch zu suchen, den Fehler zu suchen, das Versagen zu suchen, die Abweichung von der Parteilinie zu suchen und das dann hochzuziehen, daraus die Meldung zu formulieren und zu sagen, so, da hat er jetzt daneben gelegen. Das ist ein Teil unseres Geschäftes. Wir müssen alle um Aufmerksamkeit kämpfen und benutzen dabei unterschiedlich gute Methoden. Für die Demokratie, glaube ich, unterm Strich wäre es allemal besser, wenn man ihn das machen ließe. Das heißt jetzt nicht, dass er ein absoluter, unantastbarer, nicht zu kritisierender Held ist. Also er kann einem auf die Nerven gehen. Er hat natürlich manchmal Wissenslücken. Er mag sich sehr gerne und hört sich selbst gern beim Reden zu. Alles völlig unbenommen. Aber das diskursive Element, das er offen zeigt, das ist was wert. Und ich glaube, also alleine den Versuch wäre es wert gewesen, selbst wenn er jetzt scheitern würde. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon scheitert.
Frau Gaschke, es war eine Freude, mit Ihnen zu reden. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie haben es vielleicht gemerkt, war ein etwas ungewöhnliches Format heute wieder. Eigentlich war ich noch mit Stefan Detjen verabredet, unserem Hauptstadtkorrespondenten, um über die Generaldebatte zu sprechen, zu diskutieren. Allerdings, wegen großer technischer Probleme, mussten wir das kurzfristig sein lassen. Im neuen Deutschlandfunk-Politik-Podcast, der auch heute aufgezeichnet worden ist, Politik-Podcast des Hauptstadtstudios, können Sie aber auch nochmal seine Einschätzung zu allem in Ruhe anhören. Großer Dank heute geht an Lilia Hutsiuk, Journalistin aus der Ukraine und seit dieser Woche hier im Deutschlandfunk als Praktikantin, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und unsere E-Mail-Adresse ist der tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.